Heute spreche ich im Still und Stark Podcast mit Tijen Unaran. Sie ist Unternehmerin, Moderatorin und Speakerin und mit ihrem Unternehmen Global Digital Women engagiert sie sich für die Vernetzung und Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalbranche. Gerade ist ihr neues Buch erschienen, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und ich frage Tijen heute, warum wir uns überhaupt mit Personal Branding beschäftigen sollten und wie man es auch als eher leiser Mensch schafft, wahrgenommen zu werden und für die eigenen Werte einzustehen. Viel Freude beim Hören.
Für die, die Mut über Angst stellen.
Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
Für die, die still und stark sind.
Für dich.
Ja, dann erstmal herzlich willkommen im Still und Stark Podcast, liebe Tijen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Buch.
Vielen Dank. Ich freue mich auch. Was für eine Ehre, in diesem wunderschönen Podcast zu sein.
Ich habe noch nicht komplett alles durchgelesen aus dem Buch, aber es klingen schon eine Menge Post-its drin, ne? Und ich habe mir auch schon ein paar Notizen für mich selber gemacht. Ich habe selber auch schon ganz viel von den ersten Seiten mitgenommen. Aber bevor wir da so richtig tief einsteigen, würde ich erstmal direkt fragen, warum soll ich mich denn überhaupt mit dem Thema Sichtbarkeit und Personal Branding beschäftigen? Gerade wenn ich jetzt vielleicht gar nicht so in der Digitalwelt unterwegs bin.
Das ist eine ziemlich gute Frage, weil die natürlich mich, wie man sich vorstellen kann, in den letzten Wochen häufiger mal erreicht hat von ganz unterschiedlichen Menschen. Und ich sage dann meistens, dass jeder und jede von uns da draußen ja schon eine Personenmarke hat. Also jeder hat ja schon ein Bild, das ich irgendwo transportiere. Und die Frage lautet dann weniger, bin ich jetzt komplett in der digitalen Welt angekommen oder inszeniere ich mich schon so sehr? Sondern die Frage lautet, wie kann ich mich so positionieren, dass ich wirklich glaubwürdig rüberkomme und dass ich mich vor allem mit dem, was ich erzähle und wie ich wahrgenommen werden will, wohlfühle. Und da ist eben mein größtes Credo, das ich mitgebe, bevor andere deine Geschichte erzählen, erzähl sie lieber selber, weil das für mich die größte Form der Unabhängigkeit ist. Und Unabhängigkeit, das steht ja auch ganz zu Beginn in meinem Buch, dass ich das Buch vor allem meiner Familie widme, die mir immer beigebracht hat, unabhängig zu sein, weil das für mich der größte, erstrebenswerteste Wert ist, den wir auch in unserer Gesellschaft haben sollten. Und zwar egal, ob ich selbstständig bin, ob ich angestellt bin, ob ich vorhab, mich selbstständig zu machen oder auch vorhab, in einer Position zu bleiben. Man wird immer irgendwann an einen Punkt kommen, wo man feststellt, oh, da gibt's ein Bild von mir da draußen, das passt nicht zu dem, wie ich eigentlich bin. Und um dieses Bild mitzuprägen, ist es eben so wichtig, seine eigene Positionierung und Sichtbarkeit selbst in die Hand zu nehmen.
Also ich muss auch sagen, aus eigener Erfahrung, mir gibt es auch deutlich mehr Sicherheit. Ich glaube, so ein gutes Stichwort ist auch Selbstwirksamkeit. Also, dass ich feststelle, ich kann etwas beeinflussen und ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön und wichtig für mich, gerade weil ich auch eher ein bisschen schüchterner und ängstlicher bin.
Ja, absolut. Und es gibt ja auch, und das beschreibe ich ja auch im Buch, verschiedene Facetten der Positionierung. Also ich muss ja nicht unbedingt immer ganz laut unterwegs sein und mit einer Lautstärke unterwegs sein, die auch nicht zu mir passt, sondern ich kann ja selber für mich bestimmen, bin ich vielleicht eher leise unterwegs? Bin ich vielleicht auch nur im analogen Raum unterwegs? Also ich bin zum Beispiel auch nicht der Auffassung, dass jetzt jeder und jede da draußen auf einmal wie wild auf Social Media unterwegs sein muss. Was ich halt beschreibe, ist, dass es dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfacher macht, wenn du weißt, wie du die Kanäle bespielen kannst, wenn du weißt, welche Communities da sind, welche Netzwerke, welche Menschen da sind, die ähnlich ticken wie du, die dir auch helfen können. Und all das zahlt natürlich auch auf die eigene Sichtbarkeit ein. Und auch da habe ich den Regler der Lautstärke und der Positionierung ja auch selber in der Hand. Also wie will ich wahrgenommen werden? Bin ich jemand, die humorvoll unterwegs ist, aber das irgendwo nicht so richtig transportieren kann, auch gerade im digitalen Kontext? Bin ich eher eine Person, die auf Zahlen, Daten, Fakten geht? Dann werde ich mich so auch im digitalen Raum geben. Und das ist etwas, was ich auch im Buch beschreibe und was ich ehrlicherweise auch in meinem Umfeld sehe, dass wir in Deutschland uns mit dem Thema Personal Branding, was ja sowieso so ein wahnsinnig verhasster Begriff ist, wahnsinnig schwer tun, weil bei uns sofort so Labels aufploppen und Beispiele von Menschen, die es übertreiben, diese Überinszenierung leben, die dir dann erzählen, dass du so nicht gut bist, wie du bist und dass sie dir dahin verhelfen können, wie du besser werden kannst. Und darum geht's mir nicht. Also ich will eher den Menschen zeigen, wie sie so sein können, wie sie sein wollen. Und dazu ist eben auch Personal Branding da.
Ja, ich hatte mir das auch schon aus deinem Buch rausgeschrieben. Auf Seite 25 hattest du das geschrieben, dass du nach deinen Workshops auch die Teilnehmerinnen und so immer fragst, was verbinden sie eigentlich mit dem Wort Personal Branding? Und ich zitiere das mal direkt, weil das ist so krass, was die Assoziationen damit sind. Und ich muss mal sagen, mir ging das früher auch so, bevor ich mich selber damit beschäftigt habe. Also Selfie-Show fiel da, Self-Promotion, Ego, Food-Pics, too much information. Also klar, das ist natürlich dann auch erstmal ein Riesenblocker. Ich kenne das auch aus meiner kleinen Bubble, wo wir eher so introvertierte Leute haben als Zielgruppe und die können mit dem Wort auch teils nichts anfangen, weil das halt ziemlich technisch klingt, ne? Und eben teils auch so negativ. Und dabei ist es eigentlich sogar, finde ich, gerade für eher zurückhaltende Leute ein massives Tool, um zu sagen, ich nehme hier selber Einfluss und kann das Bild formen, das andere von mir haben soll. Und vor allen Dingen werde ich vielleicht auch nicht so häufig falsch wahrgenommen.
Ja, absolut. Und wie gesagt, wenn man sich einmal darüber bewusst wird, dass man sowieso wahrgenommen wird, egal ob ich extrovertiert oder introvertiert bin, dass es sowieso ein Bild gibt, dass es sowieso Stereotype gibt über mich oder von mir. Und dann, finde ich, macht man selber so einen Switch und stellt sich wirklich irgendwann die Frage, okay, möchte ich das einfach stehen lassen oder geht es mir darum, dass ich wirklich so sein kann, wie ich sein möchte, aber dazu muss ich natürlich erstmal selber herausfinden, wer ich bin, wofür ich stehe, was sind meine Talente, was sind meine Fähigkeiten, mit welchen Themen will ich mich auch da draußen platzieren und auch wahrgenommen werden. Und das sind Dinge, die wir im Übrigen auch nicht in der Schule lernen. Also das finde ich auch immer ganz interessant, weil, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, bei mir war das so, dass ich viele Fächer hatte und die alle irgendwie halbwegs überstanden habe. Aber so dieses Thema, mit sich selber zu beschäftigen, mit Positionierung, mit Rhetorik, Eloquenz, Präsentieren, auch zu gucken, was für ein Präsentationstyp bin ich, das war überhaupt in meiner Ausbildung oder in der Schulzeit überhaupt kein Thema. Und das merke ich tatsächlich bei ganz vielen Menschen, dass sie dann irgendwann im Berufsleben ankommen, gute Jobs machen, gute Leistung machen, aber dann bei der nächsten Beförderung nicht gesehen werden, übersehen werden. Und natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, ist dann das Unternehmen, in dem ich arbeite, überhaupt gut? Also sollte ich nicht gesehen werden von der Führungskraft, von Kollegen, Kolleginnen? Ja, natürlich, die Frage kann man sich stellen, aber ich würde immer erstmal anfangen zu überlegen, was habe ich selber in der Hand? Also was kann ich aktiv selbst mitsteuern und mitprägen? Und das fängt damit an, dass ich zum Beispiel mal anfange, darüber zu erzählen, was ich eigentlich gut kann. Was sind Projekte, die ich mache? Was sind Talente, die ich mitbringe? Das muss ja nicht unbedingt diese, wie gesagt, Überinszenierung sein, sondern manchmal ist das einfach so eine Art Statusbericht dessen, mit dem du dich beschäftigst. Und dann werden auch Leute proaktiv auf dich zukommen und dich um deinen Rat fragen oder eben auch um die nächste Beförderung bitten oder dir vorschlagen.
Gab es denn anfangs eigentlich auch Dinge, die dir da schwer gefallen sind in dem Punkt? Oder ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch nicht einfach so mit diesem Talent geboren worden, selbstbewusst mit den Medien umzugehen, nehme ich jetzt einfach mal an.
Also das ist ganz interessant, weil tatsächlich ganz viele Menschen immer denken, ja gut, erstens mal ist sie selbstständig, dann braucht sie das. Die muss ja irgendwie dafür trommeln, was sie macht. Und natürlich ist es so, ich habe ein Unternehmen gegründet, Global Digital Women, wo ich mich auch für Sichtbarkeit von Frauen einsetze. Und natürlich ist da mein oberstes Credo, wenn ich selber nicht sichtbar bin, dann kann ich schwer über das Thema Sichtbarkeit von Frauen reden. Also ich muss ja selber die Erfahrungen machen, um anderen auch irgendwie Tipps und Erfahrungswerte mit an die Hand zu geben. Aber es war mitnichten so, dass ich auf die Welt gekommen bin und ein Handy an der Hand hatte und direkt gepostet habe auf Twitter und Co. Das war mit Sicherheit nicht so. Und es war auch wirklich so, also ich habe mich ja im Vorfeld des Buchs auch ganz lange auch mit meinen Eltern unterhalten nochmal und die auch wirklich gefragt, wie ich so als Kind und auch als Jugendliche war. Und es glaubt zwar immer keiner, aber es ist wirklich so, in jungen Jahren war ich überhaupt nicht extrovertiert. Und im Übrigen, ich würde sogar heute auch sagen, ich bin nicht extrovertiert. Also ich würde sogar fast sagen, ich bin so ein Mittelding zwischen extrovertiert und introvertiert. Also ich weiß, wann ich gut bin und ich weiß, was ich gut kann, keine Frage. Und ich weiß auch, dass es mir nichts ausmacht, jetzt vor großem Publikum zu sprechen. Aber es ist mitnichten so, dass ich mich jetzt auf jede Bühne stelle, um der Bühne willen oder dass ich das so 150% mäßig genieße und aufsauge, sondern es ist jedes Mal noch so, dass auch ich mich überwinden muss, weil ich dann denke, bin ich gut vorbereitet? Ist das überhaupt interessant, was ich zu erzählen habe? Berührt es Menschen? Und es ist eher so, dass das Feedback im geschützten Raum, also persönliche Nachrichten oder meinetwegen auch Kommentare oder E-Mails, die mich erreichen, jetzt ehrlich gesagt auch gerade im Zuge des Buches, wenn die mich erreichen, mir Menschen erzählen, dass ich ihnen geholfen habe, sozusagen mit dem Buch ihren Weg zu finden und ihre Themen zu finden. Das ist etwas, was mir diese Extrovertiertheit oder diesen Push gibt, über dieses Thema zu reden. Und daher zurück zu dem, ob ich immer so war. Nein, war ich nicht. Ich glaube, was mir natürlich sehr geholfen hat, ist mein politischer Hintergrund. Also in dem Moment, wo ich politisch aktiv war, war dann ja erst bei den jungen Liberalen, bei der Jugendorganisation der FDP. Lange ist es her. Ich bin kein FDP-Mitglied mehr. Ich sag's immer nur dazu. Ich habe irgendwann Schluss gemacht tatsächlich. Aber damals war das, da war ich 20 Jahre alt und bin da eben eingetreten und war dann auch bei der FDP selber und habe auch mal selber kandidiert für die Partei, für den Landtagswahlkampf. Und da wurde ich wirklich auch so auf die Bühne geschubst und wirklich auf die Bühne. Also du stehst dann auf so einer Bühne auf dem Marktplatz, typischer Wahlkampf, und da stehen dir 1000 Leute gegenüber. Ja, das war zu meinen Zeiten, das war 2006, es war noch eine ganz andere Situation als heute. Heute so Wahlkampfveranstaltungen locken ja nicht unbedingt mehr alle hinter dem Ofen hervor. Ja, heute sowieso gar nicht wegen Corona und so, aber damals war das so. Also es kamen sehr viele Leute auf so Marktplatz Wahlkampfveranstaltungen und ich werde es nie vergessen, so die erste, das war so schlimm. Es war wie in so einem Film, weißt du, ich bin ans Mikro rangetreten und dann war auch so Ton schlecht und dann pfiff der Ton und dann habe ich so auf das Mikro draufgeklopft, so tück, tück, hallo, hört mich jemand? Und alle so, mach weiter, wir wollen, ich habe damals auch lange für Guido Westerwelle gearbeitet, also wir wollen Guido hören, geh jetzt und so. Und das war so furchtbar. Und dann hatte ich aber eine ganz tolle Chefin, Silvana Koch-Merin, die war damals Europaabgeordnete, die hat mich sehr gefördert, war eine meiner ersten Mentorinnen. Und die hat mich dann zur Seite genommen, hat gesagt, pass auf, das wird dir jetzt häufiger passieren, aber ich bin immer an deiner Seite und selbst wenn ich nicht bei dir bin, präsent bin. Ich sitze auf deiner Schulter und ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du gute Dinge hast, die du erzählen kannst und ich weiß, dass du gut auch für uns, auch für die Politik bist. Du bist einfach so wertvoll mit dem, was du machst und lass dich davon nie abbringen. Und das hat mir so geholfen, meinen Weg zu gehen, weil sie halt einfach an mich geglaubt hat in dem Moment, als ich es nicht tat.
Das ist richtig schön. Ich glaube, du hast gerade so wahnsinnig viele Punkte angesprochen, die jetzt, glaube ich, auch vielen zurückhaltenden Menschen gerade total Mut machen und auch so ein paar Steine vom Herzen plumpsen lassen. Gerade auch, was du sagtest, zum Beispiel, ja, ich bin vielleicht weder introvertiert noch extravertiert. Ich sehe das eigentlich auch so, dass nur weil man sagt, man ist eher ein zurückhaltender Mensch, heißt es nicht, dass man nicht auf einer Bühne stehen kann. Also das ist, was ich auch für mich erstmal lernen musste, dass das für mich eigentlich auch nur eine Ausrede ist, zu sagen, nein, ich kann das nicht, weil ich bin so und so ein Typ.
Ja.
In dem Moment, wo ich ein Thema habe, das mir unglaublich wichtig ist und für das ich stehe, nehme ich das auch gerne in Kauf. Und ich erinnere mich gerade an das Interview, das du mit Ann-Kathrin geführt hattest. Ich glaube, das ist jetzt vor einer Woche gewesen bei Baby Get Business. Und da hat sie was ganz Tolles gesagt. Ich habe ihr das hinterher auch extra per Mail nochmal geschrieben. Sie sagte, das Ziel ist größer als ich selbst und als meine Eitelkeiten. Und das fand ich so genial, weil das einfach total auf den Punkt bringt, weswegen ich auch mache, was ich mache. Weil ich habe, wenn mich jemand fragt, willst du auf eine Bühne, sage ich, nö. Aber wenn mir jemand sagt, warum machst du das und was möchtest du den Leuten mitgeben, dann bin ich gerne bereit, da meine persönlichen Eitelkeiten zu überwinden. Und auch wenn das mit ein bisschen Panik dann auch mal verbunden ist.
Ja, und die Panik haben wir alle. Also es ist immer so ein Ritt zwischen Himmel und Hölle. Ja, also vorher ist es immer extrem viel Hölle und ich denke immer so, warum mache ich das jetzt tatsächlich? Und natürlich wird es gewohnter irgendwann. Und es ist ja nicht nur die Situation rund um Vorträge. Ja, also ich weiß noch, meine allererste Gehaltsverhandlung, Panik pur. Meine allererste Präsentation vor einem Team, als ich noch angestellt war, Panik pur. Das erste Gespräch mit meinem Chef damals, Panik pur. Und ich glaube, dass es diese Panikmomente aber auch für einen braucht, um auch einfach festzustellen, erstens, wo ist meine Grenze? Also was für ein Typ bin ich? Vielleicht gibt es auch einfach Dinge, die nicht zu mir passen. Ja, das muss man einfach für sich auch für nicht rausfinden und dann ist auch völlig in Ordnung. Und zweitens, natürlich hilft es, sich auch irgendwo mal auszutesten und wirklich ins kalte Wasser zu springen und noch gar nicht zu wissen, wie man eigentlich schwimmt. Und da eben in diesem Moment Leute zu haben, die einem mit dem Boot abholen, so wie eben meine Chefin damals, die sich an meine Seite gestellt hat und gesagt hat, ich sehe dir das an, ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich bin halt an deiner Seite. Und das hat mir enorm viel geholfen, weil ich immer ein Umfeld hatte oder immer auch ehrlich gesagt proaktiv mir Leute gesucht habe, die eben mit dem Boot an meiner Seite waren und von denen ich nicht nur lernen konnte, sondern auf die ich mich vor allem verlassen konnte in solchen Situationen. Und das hat mir sehr geholfen.
Glaube ich. Es ist ja auch so ein bisschen paradox, ne? Wie will man denn überhaupt lernen, wenn man nicht springt? Also es gibt ja immer Dinge, die muss man das erste Mal machen. Ansonsten kann man es ja auch gar nicht lernen. Ich muss zum Beispiel jetzt auch an ein Buch denken, ne? Also wenn man das erste Mal ein Buch schreibt, man sagt ja dazu, weil das eine total tolle Chance ist. Aber man weiß ja selber, ja Mist, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Aber das werde ich auch nie rausfinden, wenn ich nicht anfange.
Ja, oder ich meine, erinnerst du dich noch an deinen ersten Instagram-Post? Ich finde, bei mir war das auch so, dass ich erstmal dachte, hallo Welt, hier bin ich. Aber ich wusste noch gar nicht, wer ich bin oder was ich überhaupt erzählen möchte. Und da habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, reagiert überhaupt jemand drauf? Und dann waren so am Anfang natürlich auch so diese sehr stark Zahlengetriebene, ne? Bis ich für mich zum Beispiel das auch völlig abgelegt habe und gesagt habe, okay, es ist jetzt egal, ob du jetzt irgendwie 10.000 Leute erreichst oder 10. Wenn du 10 Leute erreichst mit einer Message, die dir wichtig ist und die 10 stoßen bei sich in ihrem Leben Veränderungen an, hast du schon viel erreicht. Und daher zurück zu dem ersten Post. Also bei mir war das, da habe ich schon echt lange überlegt. Ich habe bestimmt eine Woche mit mir gehadert, bis ich diesen ersten Post losgeworden bin, ja?
Also in meinen ersten Instagram-Post kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, vor allen Dingen, weil es erst auch ein privater Account unter Freunden war und ich den dann später erst in Business umgewandelt habe, von daher weiß ich es nicht mehr so genau, aber ich kann mich noch an meinen ersten Blogpost für Vanilla Mind erinnern und da weiß ich auch noch, also ich hatte zwar total Bock da drauf, ne? Also ich liebe ja auch alles, was digital irgendwie ist und ich wollte unbedingt mitmachen bei diesem Bloggen, das war damals total der Trend und ich wollte unbedingt dabei sein, aber ich habe dann trotzdem voll die Panik geschoben vor dem ersten Artikel. Also vor allen Dingen habe ich mir auch gedacht, naja, jetzt kann jetzt das ganze Internet sehen. Ja, theoretisch schon, aber ganz ehrlich, das hat, glaube ich, außer mir, meiner Schwester und meinen Eltern trotzdem keiner angeguckt. Also es ist, am Anfang ist man da trotzdem völlig anonym, auch wenn man selbst das Gefühl hat, irgendwie, ja, oh, ich habe mich jetzt der ganzen Welt gezeigt.
Ja, und weißt du, ich finde halt genau den Punkt, den du genannt hast, also irgendwann muss man halt in dieses Machen kommen. Und selbst wenn dieses Machen ist, dass die Entscheidung ist, das Thema der Positionierung etwas ist, was ich jetzt nicht jeden Tag vorantreiben möchte oder wo ich sage, ich will mich jetzt irgendwo jeden Tag produzieren, ja, das ist auch völlig in Ordnung. Aber mir geht es einfach darum, dass ich weiß, was ich auf die Beine stellen kann, wenn ich mich denn gut positioniere und wenn ich denn Themen habe, für die ich stehe und über die ich mich übrigens auch positioniere. Und ich finde, man merkt es durchaus Menschen an, ob sie ständig diese Ich-Message haben oder ob es ihnen wirklich um ein Thema geht, das sie transportieren wollen. Ich glaube, da haben ganz viele Menschen da draußen ganz sensible, feine Ohren und auch Augen dafür, genau herauszufiltern, ist das jetzt wieder ein X-tes Posting, wo es darum geht, wie toll jemand ist? Oder vermittelt dieses Posting mit dem Bild von mir, ist das eine Message für ein anderes Thema, zum Beispiel Feminismus, zum Beispiel das, was du auch, das großartige Thema, was du auch behandelst, also wirklich auch Menschen eine Plattform zu geben, die vielleicht gar nicht wissen, wie sie sich sozusagen ja kommunizieren sollen und wie sie sich rüberbringen sollen, weil sie sagen, okay, ich bin eher zurückhaltend und ich habe keine Plattform, die meine Stimme spricht. So. Und dafür gibt es, finde ich, gerade auf Social Media so tolle, spannende Communities mittlerweile und so tolle Plattformen, die man so in der analogen Welt natürlich nie im Leben, denen man so gar nicht begegnen würde, ja.
Ja, das war auch zum Beispiel für mich ein ganz großer Antrieb, wo ich gesagt habe, hier, das würde ich mir selber wünschen, so eine Community zu haben, beziehungsweise das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch sehr gewünscht. Deswegen erschaffe ich die jetzt selber, um zu gucken, wer ist denn eigentlich noch da draußen? Das hat für mich auch durchaus therapeutischen Wert gehabt, gebe ich auch gerne zu an dieser Stelle. So ging das damals los. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was du gerade gesagt hast, von wegen, dass die Leute sehr feine Antennen dafür haben. Mir ist das tatsächlich vor ein paar Wochen selbst so gegangen. Ich habe mich auf Instagram ganz viel mit Strategie beschäftigt. Bester Posting-Zeitpunkt, Analytics, hier und da. Ich habe irgendwann selber das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht mehr ich. Mich stresst das nur noch, mich nervt das nur noch. Ich habe das dann auch offen gepostet und gesagt, hier, so geht's mir. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Strategie. Mir ist das jetzt so egal. Ich poste nur noch, wenn ich was zu sagen habe und fertig. Und plötzlich kamen da auch ein paar Stimmen unter dem Post, die sagten, ja, weißt du was, wir haben dir das angemerkt. Und das fand ich total gut. Das fand ich richtig gut. Dieses Feedback habe ich gebraucht.
Ja, und da siehst du auch, dass du einfach eine echte Community hast. Also du hast nicht einfach Follower und ich finde es auch einen Riesenunterschied, ja. Also Follower ist nicht gleich Community. Community sind wirklich Leute, die an dir nah dran sind und die mit dir dein Thema leben und es auch mitgestalten. Und wenn sie das schon sehen, also dann hast du, finde ich, die beste Community, die es überhaupt gibt, weil sie, ohne dass du es aussprichst, es schon gesehen haben und trotzdem sozusagen an deiner Seite sind und sagen, hey, wir sind da, wir sehen das und gut, dass du es selber gesehen hast, jetzt Schnitt und jetzt geht's weiter sozusagen. Das ist doch großartig und ich finde das, es geht dir wahrscheinlich genauso. Also, weißt du, ich habe gestern oder vorgestern wieder eine Nachricht bekommen, wo mir jemand schrieb, hey, vielen Dank für das Buch. Ich komme aus dem Pflegeberuf und ich habe mit Positionierung und auch Personal Branding bisher noch gar nichts am Hut gehabt und habe mir auch gedacht, was soll das? Aber eine Freundin von mir hat mich auf das Buch aufmerksam gemacht und habe es mir bestellt. Und dann sagte sie so, ja, und ich bin sozusagen, komme auch aus einem nicht-akademischen Haushalt und habe mir das auch alles selber erarbeitet. Und danke für deine Worte, auch deine persönliche Geschichte. Du hast mich total inspiriert und motiviert, jetzt einfach auch für meine Rechte auch einzustehen, auch gerade bei dem Thema der Gehaltsverhandlung. Und dann habe ich gedacht, ja, genau dafür ist es da. Es geht nicht immer darum, ich sag mal, die eigene Filterblase irgendwie zu bedienen, sondern Menschen auch darüber hinaus zu erreichen, die wir sonst so im Leben nie erreichen würden.
Das finde ich richtig schön. Jetzt mal so zum ganz Praktischen. Was könnten denn so erste Schritte jetzt sein, um selber sichtbar zu werden? Vielleicht auch, wenn ich noch gar keine digitalen Profile oder so habe. Was würdest du sagen? Was müsste ich als erstes mal machen?
Ich glaube, das Erste ist wirklich in seinem ganz analogen Umfeld sichtbarer zu werden. Also man ist es ja höchstwahrscheinlich schon bei den Leuten, die einen ganz gut kennen. Und ich würde auch immer mit denen anfangen, weil die auch wohlgesonnen einem gegenüber sind. Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich mich zum einen hingesetzt habe und überlegt habe, was sind so Talente, die ich mitbringe, was sind Fähigkeiten, was sind Interessen, also was interessiert mich wirklich auch in meiner Freizeit, welche Serien gucke ich, welche Bücher lese ich, was sind Talente, die ich von Natur aus mitbringe, die angeboren sind und was sind Fähigkeiten, die ich mir im Laufe meiner beruflichen Laufbahn beigebracht und erlernt habe. Und das habe ich mir aufgeschrieben, also all die Sachen, diese Eigenwahrnehmung, all die Sachen, von denen ich dachte, okay, das kann ich offensichtlich ganz gut. Und mit diesem Blatt Papier bin ich einfach zu Menschen in meinem Umfeld gegangen, die mich ganz gut kennen. Auch zu Kolleginnen und Kollegen, die auch mit mir schon gearbeitet haben oder die mich vielleicht noch von der Uni kennen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, mein Talent ist, Menschen zusammenzubringen. Glaubst du, das ist so oder habe ich da irgendwas in meinen Kopf gesetzt? Dann habe ich so einen Reality-Check gemacht einfach mit denen. Und dann haben die gesagt, ja, das ist so. Aber guck mal, du hast noch gar nicht beachtet, dass ich bei dir sehe, du hast folgendes Talent oder du hast folgende Fähigkeit. Immer wenn ich mit dir Veranstaltungen organisiere, kriegst du das super, super schnell hin, weil du ein Organisationstalent bist. Also es kamen auch Dinge raus, die ich selber gar nicht auf dem Zettel hatte, sprich Fremdwahrnehmung. Und dann habe ich halt geguckt, wo gibt's so die größten Überschneidungen, also womit fühle ich mich tatsächlich dann auch wohl. Weil das eine ist ja, dass dir jemand sagt, dass du was gut kannst, aber vielleicht sagst du ja selber, ach, das will ich gar nicht so in den Fokus in der Positionierung stellen und habe dann aber für mich eben genau diese Entscheidung getroffen. Gesagt, okay, ich möchte mich als Netzwerkerin, als jemand, die Menschen zusammenbringt, positionieren, weil das wirklich mein Lebensthema ist. So. Und das war dann auch etwas, was so die Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung bestimmt hat. Und das bedeutet, dazu braucht es gar nicht die digitalen Kanäle. Es ist wirklich was ganz Analoges, was man macht. Und das kann jeder und jede da draußen direkt auch machen, weil dein Umfeld wird auch das gerne machen, weil sie dich ja auch gerne begleiten. Und selbst Leute im Job, mit denen du vielleicht nicht so viel zu tun hast, haben ja meistens einen sehr guten Blick auf einen von außen. Und es hilft dieser Spiegel, was dir auch passiert ist mit Instagram, dass Leute geschrieben haben, ja, wir haben das schon gesehen, dass du so und so agiert hast. Das passiert natürlich auch im beruflichen Kontext. Und wenn ich das gemacht habe, ist das schon ziemlich viel. Also die Vorarbeit dessen im Analogen, sich hinzusetzen und für sich herauszufiltern, was man gut kann und was nicht, ist die beste Basis für den digitalen Auftritt.
Das finde ich auch total super. An dieser Stelle kann ich das auch nochmal sagen, dass du immer zwischendurch in deinen Buchkapiteln solche Challenges auch eingebaut hast. Das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil man dadurch auch Kapitel für Kapitel überprüfen kann, okay, was habe ich jetzt mitgenommen und jetzt kann ich das auch mal an mir selber testen. Das finde ich sehr wertvoll.
Vielen Dank, das war mir total wichtig, weil ich mir gedacht habe, es ist ein Ratgeberbuch, es ist ein Sachbuch, es ist aber auch sowas wie ein Aufgabenbuch. Und es soll nicht irgendwas sein, wo du sagst, okay, ich lese das und dann lege ich es wieder weg, sondern es soll auch dazu da sein, dass es dich durch die verschiedenen Kapitel leitet und dir am Ende immer nochmal diesen Reminder mitgibt, okay, es gibt etwas, was ich vielleicht noch zu tun habe. Und dadurch, dass dieses Buch ja so ganz in der Breite, sage ich mal, positioniert ist, auch von der Zielgruppe, gibt es natürlich Menschen, die sagen, du, ich bin ja schon sichtbar und ich bin vielleicht auch schon gut positioniert, aber ich möchte mich rebranden. Also ich möchte raus aus der Positionierung, in der ich bisher bin. Wie funktioniert das? Dazu ist auch was in dem Buch da. Oder worst case, meine Marke, meine Personenmarke in Anführungszeichen ist beschädigt. Also es ist irgendwas passiert, wo ich sage, das funktioniert nicht, so will ich nicht gesehen werden. Wie komme ich dann da sozusagen wieder raus? Und all das war mir eben so wichtig und deswegen auch diese einzelnen Challenges, um es wirklich zu praktizieren, zu üben und dass es eben so eine Art Lebensratgeber und Lebenshilfe auch ist.
Ich fand es auch richtig gut, dass du nochmal extra in einem eigenen Unterkapitel den Elevator-Pitch gepitcht hast. So, mir hat das am Anfang sehr Angst gemacht, ein Elevator-Pitch. Aber ich muss sagen, ich habe den wirklich zu Hause vorm Spiegel geübt, weil ich mir so dachte, hey, wenn du dir den nicht zu Hause irgendwie zurechtlegen kannst, wenn du es nicht schaffst, dich selber im Spiegel anzugucken und den 20 Mal hintereinander zu sagen, ja, dann kriegst du es aber auch nicht auf einer Veranstaltung hin. Und so habe ich das dann gemacht. Es ist wirklich ein großartiger Tipp, auch wenn es am Anfang eher abschreckend ist, zu sagen, boah, ich soll jetzt meine Message in, weiß ich nicht, 20, 30 Sekunden hier runterhämmern. Das ist natürlich nichts, was man über Nacht mal schnell zusammenklöppelt und dann sitzt das. Aber das finde ich sehr, sehr wertvoll, gerade auch in Situationen, wo man sagt, man ist jetzt nervös. Wenn ich mir da nur einen guten, knackigen Satz merken muss, perfekt.
Genau, das ist der Punkt, ne? Also für mich ist dieser Elevator-Pitch also wirklich dieses Momentum. Ich bin in der Lage, innerhalb von 30 Sekunden zu erzählen, was ich mache und wer ich überhaupt bin, ist eher auch da wieder so ein Unabhängigkeitsmomentum, weil es mir die Möglichkeit gibt, in Situationen, in denen ich mich so gar nicht wohlfühle, die ich aber auch nicht mitprägen und mitgestalten kann, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe den Laden hier noch im Griff, ich habe es noch unter Kontrolle. Und deswegen gibt man ja eigentlich auch so gerade bei Präsentationstechniken oder auch gerade in der Moderation mit, dass so der erste Satz immer sitzen sollte, den sollte man irgendwie ganz gut kennen und der letzte Satz, ja, so. Und es passt insofern auch ganz gut, dass man natürlich auch so von der Psychologie her immer sagt, so der erste Eindruck und der letzte Eindruck, ne, wenn man sich das so vorstellt. Und ich finde, wenn man mal so drüber nachdenkt und ich merke das auch bei mir selber, merke schon, der erste Eindruck ist bei mir von Menschen nicht entscheidend, aber er ist natürlich da. Aber interessant wird dann der letzte Eindruck. So, weil ich finde, der erste Eindruck, da kann immer mal was sein. Weißt du, man kann irgendwie einen schlechten Tag haben oder irgendwie ein Thema, was einem quer liegt. Aber so der letzte Eindruck, also wie geht man aus einem Gespräch raus? Wie geht man aus einer Veranstaltung raus? Aus einer Moderation oder in der Präsentation? Das ist ja etwas, was dann auch den Leuten in den Köpfen bleibt. Und das ist etwas, was du natürlich auch mitbringen kannst, weil wenn du dich eben gut vorbereitest, ist es für dich auch so eine gute Möglichkeit, in der Situation dann auch loszulassen und dich auf die Situation einzulassen, weil du weißt, du bist gut vorbereitet und das macht es dir einfacher.
Kann ich auch selber nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Was ich auch noch richtig gut fand, das schiebe ich gleich mal kurz ein, weil ich gerade an diesem Kapitel selbst im Buch war, wo es um das Thema Kleidung ging. Das fand ich auch hochspannend. Du nutzt das ja für dich auch durchaus als ein Mittel, um für dich einen Wiedererkennungswert auch zu prägen, oder?
Ich nutze es ehrlich gesagt als Mittel für Gleichstellung und Feminismus. Für mich das Thema, was ich anhabe, in der Wirtschaft immer noch zu großen Wert hat. Gerade bei Frauen, das kann man beobachten, wenn wir mal Artikel über Frauen in Führungspositionen oder auch Gründerinnen lesen. Es wird immer erst über Äußerlichkeiten beschrieben oder geschrieben. Und es hat mich irgendwann so gestört, auch kommend aus der Politik, gerade auch als ich für Politikerin gearbeitet habe. Es hieß dann immer, die große blonde Frau, die in den Raum reinkam mit ihren strahlend blauen Augen, so, ja, bei einem Mann würdest du das nie lesen. Der untersetzte, dickbäuchige Mann mit schlecht gepflegten Zähnen, ja, gut, das würde wahrscheinlich nicht kommen, ja, so. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, warum ist das eigentlich so und warum ist das bei Frauen so? Und stellte dann fest, als ich vor einigen Jahren noch viel eben auch tatsächlich auch in der Politik noch unterwegs war, habe ich bei mir selber beobachtet, dass ich mich vom Kleidungsstil her an einen unausgesprochenen Dresscode und Kodex der Männer angepasst habe. Also ich habe festgestellt, dass ich viele dunkle Sachen angezogen habe, schwarz, dunkelblau, Anzüge, Sakko, Kostüme und. Und jetzt wäre es so, wenn ich sozusagen vom Naturell her jemand wäre, die auch schwarz einfach schön findet oder dunkelblau schön findet, dann finde ich es total in Ordnung zu sagen, okay, ich kleide mich auch so. Ich habe aber bei mir festgestellt, dass ich eigentlich immer verdrängt habe, was ich eigentlich schön fand. Also, dass ich immer gedacht habe, wenn ich einen schwarzen Blazer anziehe, dann kann ich hier mitsprechen und mitspielen. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwann vor einigen Jahren war ich dann Teil von so einer internationalen Delegationsreise, 47 Frauen aus 47 Ländern, das war total toll, wir sind 3 Wochen durch die USA gereist, wir waren alles Unternehmerinnen und die kamen aus Afrika, aus Indien, aus Asien und dann gab es so einen Abend, so hieß Traditional Dress, also da sollten wir alle unsere Traditionskleidung anziehen. Gut, was ist die deutsche Traditionskleidung? Also Dirndl hatte ich nicht dabei, aber es gibt auch nichts, ehrlich gesagt. Und dann habe ich so mein schwarzes Cocktail-Dress, ja, die sichere Bank rausgeholt, war sowieso auch immer in schwarz angezogen. Und dann kamen so die Afrikanerinnen und die aus Indien und aus Asien und sagt so irgendwie humorvoll, ach, hier wieder the German girl und jetzt hat sie ein schwarzes Dress an, ist das dein traditional dress? Und dann habe ich nur gesagt, du, ich habe irgendwie nichts. Und dann gibt's halt Bilder davon und dann bin ich zurückgekommen, habe mir diese Bilder angeguckt, habe mich gesehen auf diesen Bildern und dachte so, habe ihn mich reingefragt, was hättest du da eigentlich gerne angezogen? Und habe dann gedacht, eigentlich hättest du da gern ein buntes Kleid angezogen. Aber du hattest keins und du warst da nicht so weit. Und dann bin ich zurückgekommen. Es war wirklich so, am nächsten Tag bin ich in meinen Kleiderschrank und habe erstmal so reingeguckt und von hinten all die bunten Sachen, die ich weggepackt hatte, habe ich wieder reaktiviert, reanimiert, entstaubt und habe dann gesagt, okay, jetzt ist wieder Zeit für die echte Tijen. Ich habe Bock auf Farbe und ich will damit auch ein Statement an all die Frauen da draußen setzen. Es geht. Verpackung und Inhalt geht. Du musst dich nicht für eines entscheiden und keiner darf dir vorgeben, wie du auszusehen hast.
Ich finde das auch so gut. Oft hat man ja tatsächlich eigentlich auch mehr Möglichkeiten, als man selber denkt. Also das habe ich mir zum Beispiel auch gedacht.
Das macht auch Spaß, finde ich.
Ja, einmal das. Und ich habe das bei mir selber auch so gedacht. Ich habe bis vor kurzem eigentlich noch eine Menge Schwarz getragen, absichtlich teils, weil einmal mag ich Schwarz, aber das andere ist auch, ich versuche immer, mich ein bisschen älter zu schummeln, weil ich bin zwar 32 Jahre alt, sehe aber immer aus wie 22. Zusätzlich bin ich blond und relativ klein von Statur und ich habe dann immer das Gefühl, okay, ich sehe dann aus wie so die kleine niedliche Melina und das möchte ich eigentlich nicht. Und dementsprechend habe ich ganz viel mit Schwarz gemacht. Aber was ich gemerkt habe, das ist gar nicht, was andere in mir gesehen haben, sondern es ist, was ich selber von mir gedacht habe. Und ich werde genauso wahrgenommen, wenn ich bunte, farbenfrohe Kleidung trage, wie wenn ich schwarz trage, weil das tatsächlich eigentlich nur an meinem Bild von mir selbst gelegen hat. Und das fand ich eine sehr spannende Erkenntnis.
Und da sind wir wieder bei dem Thema sozusagen, bestimme die Agenda deines Lebens selbst. Du bestimmst eben auch selber, wie du gesehen werden willst. Das ist dein Punkt. Und wenn Leute meinen, sie haben irgendwie ein Bild von dir, obwohl du es selber schon geprägt hast und sie packen dich in irgendwelche Schubladen, dann muss ich sagen, dann muss man auch sich entfernen von diesen Menschen. Ja, also dann, ich bin ein großer Fan von keine toxischen Menschen in seinem Umfeld zu haben, weil es einem nicht gut tut. Und dazu muss man natürlich auch erstmal kommen. Und dazu gehört auch genau zu überlegen, wer tut mir gut, was tut mir gut. Und zum was gehört eben auch natürlich das Thema Kleidung, wenn das für mich denn einen Wert hat. Und mein größter Punkt, den ich eben allen immer mitgebe, ist, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt als Frau sage, okay, mir macht irgendwie Lifestyle besonders Spaß, sondern es geht darum, dass ich möchte, dass das niemand für mich bestimmt, ob es für mich Spaß machen könnte oder nicht, sondern dass ich diese Entscheidung für mich selber treffe und sie dann eben auch auslebe. So, und wenn es dann Leute gibt, die ein Problem damit haben, was bei mir ja auch passiert ist, wenn ich einen Lippenstift in der Wirtschaft trage und die mir dann sagen, ein Mann, der irgendwie bei mir bei LinkedIn kommentiert hatte, gehört sich nicht in der Wirtschaftswelt, sich das Gesicht bunt anzumalen, dann denke ich mir so, erstens gehört sich so ein Kommentar nicht und ehrlich gesagt auch so eine Denkweise nicht, aber das ist dann eher dein Problem und nicht meines. Ehrlich gesagt habe ich mir am nächsten Tag dann erstmal einen roten Lippenstift wieder gekauft und meine Kollektion erweitert.
Richtig so, jetzt erst recht. Es sagt ja auch viel mehr über den Sender so einer Botschaft aus, als über den Empfänger. Und es ist auch so eine Anmaßung in dem Moment, wo ich finde, es ist seine persönliche Meinung, die darf er gerne haben, aber das hochzustilisieren zu die ganze Wirtschaftswelt sagt.
Ja, überbordendes Selbstbewusstsein.
Mhm. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Nummer.
Ja, genau. Ja, absolut.
Das zum Thema toxische Menschen. Aber vielleicht, um das nochmal ins Gegenteil zu verkehren, hast du denn auch online Vorbilder, von denen du sagst, Mensch, die sind da richtig gut in Sachen Personal Branding und von denen kann man sich auch was abschauen?
Also es gibt in den USA eine, die ich ganz großartig finde, die heißt Bosma St. John. Die ist jetzt die Chief Marketing Officer von Netflix geworden. Die war vorher bei Apple, Uber und dort auch mal die erste schwarze Frau in den Positionen und setzt sich auch sehr für Diversity, Inclusion, Black Lives Matter und ein. Und wenn man auf ihren Account geht, die hat den Nickname Badass. Ich finde, das sagt schon alles aus. und jetzt ist es natürlich sehr amerikanisch. Also für diejenigen, die jetzt gleich parallel mal schauen werden in ihrem Handy, werden natürlich denken, was schlägt denn Tijen da vor? Und sie ist sehr laut, ja. Sie ist sehr extrovertiert. Oder zumindest sagen wir so, sie gibt sich so. Das weiß man ja immer nicht. Was ich aber so cool an ihr finde, ist, dass sie nicht nur, dass sie sozusagen auch immer bunte Sachen anhat, sondern dass sie so wahnsinnig sie selbst ist. Also sie ist einfach so und sie transportiert das in jedem Post, in jeder Story. Sie gibt auch mittlerweile so Workshops total rüber, weil man einfach merkt, okay, sie hat auch eine Reise hinter sich von eben Leuten, die ihr auch immer wieder gesagt haben, bitte sei nicht so laut, sei nicht so bunt, gib dich nicht so. Und sie hat sich da völlig frei von gemacht und man hat so das Gefühl, wenn man ihr folgt und sie beobachtet, sie ist genau da angekommen, wo sie jetzt ist. Und das finde ich großartig. Die zweite ist im deutschsprachigen Raum, kann ich nur empfehlen, Andrea Steverding. Die ist Leiterin Kommunikation, die hast du ja auch gepostet vor kurzem bei Oliver Wyman. Und die ist jemand, die, finde ich, in sehr, sag ich mal, leisen Tönen auch das Thema Haltung und Werte transportiert. Und das auf eine sehr angenehme Art und Weise auf Instagram. Also bei ihren Stories, ich sage immer, Andrea, man hüpft so von Naturbeobachtung hin zu einem Post auf LinkedIn. Dann pusht sie wieder Leute, die sie gut findet in ihrem Umfeld. Also es ist wirklich so ein bunter, wahnsinnig cooler Mix aus Themen. Aber sie hat so eine ganz tolle Art und Weise, eben gerade diese leisen Töne nach vorne zu stellen. Und das finde ich für jemanden, die auch in einem Kosmos unterwegs ist, wo ich mir vorstellen kann, dass es nicht immer ganz einfach ist, auch man selber zu sein. Das finde ich zum Beispiel für den deutschsprachigen Raum ganz toll. Ich habe jetzt bewusst auch mal jemanden genannt, die man vielleicht, ich sag mal, noch nicht so auf dem Zettel hat wie ganz viele Gründerinnen, die es auch da draußen gibt, die ich auch alle sehr, sehr gut kenne und bewundere. Aber mir ist es zum Beispiel auch ein Anliegen, mehr und mehr Leute auch ja eine Bühne und eine Plattform zu geben, von denen wir vielleicht nicht das x-te Mal schon gehört oder gelesen haben.
Finde ich sehr, sehr schön. Können jetzt alle direkt beim Zuhören schon mal den Podcast kurz pausieren, aufschreiben und dann weiterhören.
Sehr gut.
So, ich merke schon, die Zeit läuft langsam ab. Ich habe versprochen, ich mache nur 30 bis 45 Minuten.
Alles gut.
Deswegen komme ich jetzt auch mal direkt zur Schlussfrage. Die ist ein bisschen off-topic. Ich stelle die letzte Interviewfrage immer eher eine persönliche Frage. Und zwar würde mich sehr interessieren, wobei kannst du eigentlich gut abschalten?
Definitiv mit meinen beiden Hunden. Die beste Kombi ist dann natürlich, wenn mein Mann noch dabei ist. Jetzt wird er mir danach wieder sagen, danke, dass du erst die Hunde genannt hast und dann mich. Charmant wie eh und je, aber ich glaube, er kann damit umgehen. Also mit meinen beiden Hunden, wenn ich mit denen, ich mache ja morgens immer die Morgenrunde mit denen und wenn ich da mit denen eben durch die Natur laufe oder auch mal Mittagspause mit denen mache oder abends mit denen spiele, also ich versuche denen immer so ganz viele Tricks beizubringen und gucke mir YouTube-Videos an und ich versuche ja ehrlich gesagt, im nächsten Leben will ich unbedingt Dogfluencerin werden. Ja, ich möchte unbedingt, dass meine Hunde da Instagram-Stars werden und wenn ich mit denen dann zusammen bin und abschalte und die so, ich sag mal, gar nichts von mir verlangen, sondern sich einfach freuen, dass ich da bin, das ist eigentlich die größte Ablenkung, die es gibt. Und ich hätte das, bevor ich Hunde hatte, nie im Leben gedacht, dass das so passiert, weil ich immer dachte, diese Faszination für, ja, Hunde sind ja schön und gut, aber irgendwo nerven sie vielleicht auch. Und ja, manchmal tun sie es, aber Ablenkung ist das Beste mit denen.
Was sind das für Hunde?
Die heißen Paul und Leo und die haben natürlich auch schon einen Instagram-Account. Werbung an der Stelle. Und der eine, also Paul, ich nenne ihn immer Pauli, ist besser zum Rufen. Das ist ein Cocker-Spaniel. So ein schwarz-weiß gecheckter, also so ein bisschen was Besonderes, weil es die ja normalerweise eher so in heller Version gibt. Und der andere ist ein Labrador-Mix. Leo heißt der. Genau, und die sind auch vom, apropos extrovertiert und introvertiert, das ist total interessant zu sehen. Also Leo ist total der Introvertierte, das hat 6 Jahre gedauert, der geht jetzt auf 7 zu. 6 Jahre, bis der mal irgendwie zu dir kommt und mit dir kuschelt. Also ist eigentlich, ich sage immer, er ist eigentlich eine Katze im Körper eines Hundes. Und bei Pauli, der ist total der Extrovertierte, der fordert das richtig ein. So, der schiebt auch immer meinen Laptop, wirklich, der schiebt immer meinen Laptop weg und will dann so, und bestimmt dann die Agenda. Also der kann Agenda-Setting ziemlich gut.
Witzig. Wobei das ja tatsächlich bei Katzen auch teils so ist, ne? Also Katzen sind zwar so angeblich die Introvertierten, aber die kommen auch so, hoppla, hier komm ich und hier jetzt weg mit dir und ich leg mich jetzt auf deine Tastatur oder so.
Stimmt, haben wir viele Bilder jetzt in letzter Zeit gesehen, ne? Weil viele im Homeoffice sind.
Aber schön. Ja. Sehr, sehr schön.
Ja.
Ja, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast. Du hast jetzt ganz sicher auch vielen die Angst vor diesem bösen Wort Personal Branding genommen. Da bin ich mir sicher.
Das hoffe ich.
Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächsten Seiten, die ich heute Abend dann lesen werde in deinem Buch. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und auf jeden Fall auch alles Liebe für dich.
Danke dir, hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du wieder viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Mehr über Tijens neues Buch Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, erfährst du natürlich in den Shownotes. Außerdem habe ich in dem Artikel zu dieser Podcast-Folge auch noch ein paar besonders prägnante Zitate aus ihrem Buch herausgesucht, die bei mir ganz besonders hängen geblieben sind. Alle Links, wie gesagt, in den Shownotes. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn du deine Erkenntnisse aus dieser Folge mit uns oder deinem Netzwerk teilst. Bis bald und alles Liebe!